Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Ein sehr knapper Sieg, aber ein Sieg. Ein Erzkonservativer mit umstrittener Vergangenheit wird Präsident der Republik Polen und wird dem liberalen Regierungschef das Leben schwer machen und den Europäern sowieso. Aber es war eben ein sehr knapper Sieg. Eine offenbar gespaltene polnische Gesellschaft. Basil Kerski, der Chef des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig, hat es bei uns heute so formuliert.
Polarisierung ist zurzeit das Mittel der Politik. Das heißt, über 49% der Polen und Polen werden sich nicht wiederfinden in der neuen Welt und im neuen Agieren des Präsidenten. Das ist nicht gut für die Demokratie. Der Konsens wird es sehr schwer haben.
Fragen wir Agnieszka Wada-Konefau. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Guten Abend.
Guten Abend.
Das ist ja ein sehr, sehr knappes Ergebnis geworden. 50,9%. Das ist ja wirklich extrem knapp. Was sagt das über die polnische Gesellschaft aus?
Ja, das zeigt sehr gut, dass die polnische Gesellschaft tief gespalten ist, dass die Polarisierung sehr tief verläuft. Und mit dieser Polarisierung hatten wir schon zu tun. Man hat so ein knappes Ergebnis erwartet, aber natürlich, das ist schon wieder ein Beweis, dass dieses Duopol, zwei Lager existieren noch und dass die Polen, also die Hälfte der Polen ist jetzt mit diesem Ergebnis zufrieden, die andere Hälfte nicht. Und das wird natürlich die polnische Gesellschaft prägen.
Und wir sehen es ja auch, also er ist ja nicht direkt ein Peace-Kandidat, aber steht natürlich der rechtskonservativen Partei, die ja lange an der Macht war, viele Jahre ziemlich nah. Wir erleben das ja auch, wenn mal die Peace gewählt wird oder eben wieder abgewählt wird. Auch dort ist es immer wieder knapp. Seit Jahren ändert sich da nichts. Warum bewegt sich da wenig? Warum ist das wie festgefroren, diese zweigeteilte Gesellschaft?
Das ist natürlich davon abhängig, wie die Parteien auch kommunizieren. Sie haben eigene Wähler, eigene Lager und man schaut sich nur diese Medien an, man verfolgt nur diese politische Linie, die man hat. Aber es gibt auch nach diesen Wahlen eine Hoffnung. Ich sage eine Hoffnung, weil dieses Duopol einfach nicht gut für Polen ist, mittel-, kurz- oder auch langfristig. Nämlich die jungen Wähler haben sich in dem ersten Gang gegen diesen Duopol ausgesprochen. Sie haben andere Kandidaten gewählt, die jetzt eher Antisystem sind, das heißt sogar rechts, extrem rechts oder extrem links. In der Stichwahl sind sie, diese jüngeren Wähler, zu Hause geblieben oder haben eher Nawrocki als Trzaskowski unterstützt. Das kann wundern, weil Trzaskowski progressiv und proeuropäisch ist. Aber vielleicht diese jungen Wähler werden in den kommenden Jahren mit diesem Duopol aufbrechen. Mal schauen, eine kleine Hoffnung ist da.
Aber ist dennoch jetzt die politische Richtung vorgegeben für die nächsten Jahre? Die nächste Wahl ist ja nicht mehr weit. In 2 Jahren ist schon wieder die nächste Wahl fürs Parlament. Dann geht es um die Regierung, was natürlich noch ein bisschen wichtiger ist als das Präsidentenamt, was jetzt am Wochenende bestimmt wurde. Aber erleben wir da einen Schwenk nach rechts, einen generellen Schwenk?
Ja, generell schon. Und das beobachtet man natürlich nicht nur in Polen. Das Gleiche können wir auch in Deutschland, in den USA beobachten. Und die polnische Gesellschaft bewegt sich auch in diese Richtung. Aber man muss schon sagen, die Regierung ist jetzt die wichtigste Institution, das wichtigste Gremium, das entscheidet in Polen. Leider muss man sagen, da werden wir wieder Kohabitation erleben. Ich sage leider, weil Kohabitation immer schwierig für jedes Land ist, wenn der Präsident mit dem Vetorecht, gerade so wie in Polen das ist, jedes Gesetz blockieren kann. Und in der Tat, wir wissen nicht, was wir in 2 Jahren zu erwarten haben, ob diese Wahl, dieses Ergebnis jetzt heißt, die Recht und Gerechtigkeit Partei wird wieder an die Macht in 2 Jahren kommen oder ob die Regierungskoalition wird sich so jetzt verstärken und so ticken, dass sie doch so viel liefern, dass sie auch die Wahlen in 2 Jahren gewinnen können. Sicher ist, der Wahlkampf für diese Wahlen hat gerade heute wieder angefangen.
Was heißt eigentlich der Erfolg dieses zukünftigen Präsidenten Nawrocki, der ja Polen gerade auch eher im Außenpolitischen vertreten wird, eigentlich für das Land selbst, wo ja die Regierung natürlich die wichtigste Rolle spielt. Was heißt das für die polnische Gesellschaft? Was heißt das für ganz bestimmte Dinge, die auch immer wieder diskutiert werden, angefangen von Minderheitenrechten, Frauenrechten, aber auch zum Beispiel so etwas wie queere Kultur und vieles andere mehr?
Das heißt vor allem ein Chaos, weil wie gesagt, der Präsident mit seinem Vetorecht kann und darf jedes Gesetz blockieren. Das heißt, die Regierung kann machen, was die Regierung will. Die Regierung kann Reformen anfangen, aber am Ende steht der Präsident, der ein Nein sagen kann. Das heißt, in diesen allen Bereichen, die Sie erwähnt haben, gerade in diesen Bereichen, gibt es zwei total andere, unterschiedliche Visionen. Und hier kann man schon erwarten, dass der Präsident alle Reformen in diesen Bereichen blockieren kann und wird. Das ist natürlich nicht gut für das Land, nicht gut für die Innenpolitik, nicht gut für die politische Kultur. Das ist schwierig für alle diese Gruppierungen aus diesen Bereichen, aber generell auch für das Land, weil die Regierung nicht so richtig entscheidungsfähig ist. Und das schadet natürlich innen, aber auch außenpolitisch Polens.
Ich habe auch das Stichwort Kultur erwähnt, weil der Kulturkampf einer der zentralen Dinge ist, die sozusagen immer wieder auch in letzter Zeit im politischen Wettbewerb genutzt wird und auch immer wieder so Reibungspunkte ist. Wir erleben es in den USA, wir erleben es aber auch in Deutschland, wir erleben es eigentlich überall auf der Welt, dass diese grundsätzlichen Debatten um Familienbilder, um Minderheiten, aber auch Kultur. Was ist eigentlich Kultur? Was ist wichtig für ein Land? Geschichtsschreibung, Geschichtsbilder, vieles andere mehr, dass das so zentral geworden ist. Wie wird das eigentlich mit Nawrocki sich womöglich ändern?
Das wird sich soweit nicht sofort ändern, weil Nawrocki hier keine Entscheidungen so direkt treffen darf als Präsident. Wie gesagt, das liegt alles in der Macht der Regierung, insoweit die Regierung kümmert sich weiter um diese Bereiche. Aber wenn die Regierung etwas
Aber er kann
verändern
intervenieren,
will,
ne? Er kann immer
ja,
wieder
er kann
intervenieren.
intervenieren, er kann natürlich rhetorisch in der Ebene der Kommunikation schon viel bewegen, aber er kann blockieren, wenn die Regierung so richtig gesetzlich was verändern will. Aber ich denke, es geht vor allem um die Atmosphäre in dem Lande. Es gibt diese Unsicherheit in diesen Kreisen, die Sie erwähnt haben, ob die PiS nicht in 2 Jahren an die Macht kommt und was die PiS dann in diesem Bereich machen wird. Das heißt, ob diese Landschaft stabil bleibt. Und wenn so eine Unsicherheit herrscht, da will man keine mutigen Schritte unternehmen. Da viele Personen werden sich vielleicht weigern, bestimmte Stellen zu besetzen oder zu kandidieren für bestimmte Stellen bei verschiedenen Institutionen, die sowieso in 2 Jahren dann von der PiS bestimmt werden. Oder bestimmte Institutionen, Personen werden sich einfach zweimal fragen, ob sie regierungsnah was sagen oder machen sollen. Ich meine, die heutige Regierung, weil in 2 Jahren können sie dann bestraft werden. Also diese Unsicherheit wird dann zu spüren kommen. Und das ist natürlich nicht gut für das Land, wenn in verschiedenen Bereichen so eine Abwartungsposition ist, als jetzt eher, dass man mutig und ganz normal handelt.
Also eine gespaltene Gesellschaft, sich gegenseitig blockierende politische Kräfte, eine womöglich verängstigte Zivilgesellschaft, eine skeptische Kulturszene, das klingt nach einem Land in der Krise.
Naja, also ich würde sagen, nicht, die Zivilgesellschaft hat keine Angst in Polen. Und es ist auch nicht so, dass alle Kulturschaffenden jetzt Angst haben werden. Ich habe diese Unsicherheit erwähnt. Ich würde das Wort Krise vielleicht nicht nutzen. Das wäre zu viel. Das müssen wir noch abwarten. Da ist die polnische Gesellschaft auch stark. Und ich würde sagen, ja, die Polarisierung ist sehr tief. Und die beiden Gruppierungen, die beiden Lager, die beiden Kräften werden sich weiter bekämpfen. Aber ich denke schon, es gibt genug NGOs, mutige NGOs, die sich auch äußern werden. Und es wird auch bestimmte Initiativen geben. Aber das ist natürlich für viele, das wird schwieriger werden. Und vor allem außenpolitisch, europapolitisch wird einfach die Regierung nicht so viel Motivation, Energie und Eigeninitiativen zeigen, weil die Regierung vor allem innenpolitisch beschäftigt sein wird.
Agnieszka Wada-Konewa, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, über den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Polen und über die Zukunft von Politik und Gesellschaft bei unseren Nachbarn. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
So, und jetzt geht es uns um ein Amt, das relativ jung ist, das eigentlich erst vor kurzem geschaffen wurde, vor gut 2 Jahren und sehr bald schon wieder abgeschafft werden könnte, nämlich der Beauftragte der Bundesregierung für den Kampf gegen Antiziganismus. Mehmet Daimergüler war das lange Jahre. Er war der Erste, seit lange Jahre, 2,5 Jahre, nicht allzu lang. Er hatte schon zurückgezogen vor der Bundestagswahl. Und nun sieht alles danach aus, zumindest nach übereinstimmenden Medienberichten, dass dieser Posten nicht wieder neu besetzt wird. Vom Zentralrat der Sinti und Roma hört man da ja auch ein Erschrecken. Man will es noch gar nicht glauben, dass es dazu kommen könnte. Und wir wollen darüber reden mit Gianni Jovanovic. Er ist der queerer Roma-Aktivist, Künstler und Performer. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Was würde das bedeuten, wenn diese Stelle des Antiziganismus-Beauftragten der Bundesregierung abgeschafft werden würde?
Vieles, weil einfach die permanente Diskriminierung und Segradierung von Sinti und Roma in Deutschland wieder an Kontinuität bekommen würde, so wie sie damals auch im Holocaust gewesen ist, wo 500.000 Menschen ums Leben gekommen sind und es bis heute keine aufrichtige Erinnerungskultur zu dem Thema gibt. Im Gegenteil, das Problem, was wir haben, ist tatsächlich, dass auch das Mahnmal wahrscheinlich nicht betretbar sein werden kann, weil dort eine Baustelle mittendrin aufgebaut wird in Berlin. Also das heißt, also die emotionale Pietät und auch die Haltung dahinter, die würde sich wahrscheinlich noch in der Gesellschaft noch mehr, auch gerade jetzt, wo wir diesen Rechtsruck erleben, wo ganz viele Menschen, die zu einer Minderheit gehören, quasi noch mehr Repressalien erleben. Und das ist leider sehr schade, weil Deutschland hat eine Verantwortung gegenüber Sinti und Roma. Es ist anerkannt worden 1982, dass der Genozid erfolgt worden ist. Und es gibt bestimmte Bundesländer, die auch einen Masterplan haben, um die Minderheit zu schützen. Und diese Fortschritte, die wir gemacht haben, die würden wieder zurückgehen.
Das heißt, er ist ja nicht der Einzige, der da versucht hat, etwas im Bewusstsein, im politischen Bewusstsein, in der Öffentlichkeit zu verändern. Es gibt ja viele Menschen, Aktivistinnen und Aktivisten, die das auch schon vor ihm versucht haben. Unter anderem auch Sie natürlich, Gianni. Warum ist dann diese Stelle, dieser Beauftragte, den gibt es ja gerade erst mal seit gut zwei Jahren, so zentral, so wichtig? Weil es klingt doch recht dramatisch durchaus, was Sie gerade schildern.
Schauen Sie, von 16 Bundesländern haben wir in 15 Bundesländern außer Bremen haben wir Antisemitismusbeauftragte. Wir haben Antisemitismusbeauftragte in Schulen, in Hochschulen, bei der Polizei, also in Institutionen, in Strukturen. Und die Gesellschaft hat auch eine Meinung zu Antisemitismus, gerade die Deutsche. Warum? Weil die Aufarbeitung von Antisemitismus auch große Lücken immer noch in Deutschland hat. Aber trotzdem gibt es eine Stellung von der Gesellschaft zu dem Thema, die verächtigt das, weil sie ihnen bewusst ist und ihnen vor allen Dingen im Bildungsraum. Und das ist genau das größte Problem, was wir haben. Also Bildung bedeutet auch Wissen, was ist denn eigentlich in der Geschichte passiert. Denn die Shoah und der Porjamos, also die Verschlingung, das ist der Genozid an die Sinti und Roma, ist parallel gelaufen. Und wir dürfen nicht anfangen, Menschen gegeneinander zu bringen, indem wir sagen, das eine Leid war mehr wert und das andere war weniger wert. Aber wir müssen uns der Kontinuität und der simularen Verfolgung von Juden und von Roma und von schwarzen Menschen, behinderten Menschen, homosexuellen Menschen, SPDler, alle die dieses Regime quasi dagegen waren und nicht dieser Ideologie gefolgt sind, diese Menschen sind gestorben und auch Sinti und Roma. Und wir haben es nicht adäquat hinbekommen in unserem Bildungssystem und auch medial hinbekommen, auch geschichtlich aufzuräumen im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, die ewige Stigmatisierung und die Verfolgung und die Narrative, die wir mit Sinti und Roma und mit diesem furchtbaren rassistischen Wort verbinden, sind so tief in der Gesellschaft, dass eben gerade Antiziganismus in seiner speziellen Form eine besondere Aufmerksamkeit braucht, weil nun mal die Mehrfachdiskriminierung bei Sinti und Roma per se vorhanden ist. Und das ist eben genau der Punkt, der uns dann verloren gehen würde, dass wir nicht adäquat und ehrlich über die Geschichte dieses Landes sprechen.
Es ist jetzt gerade ganz besonders schwierig, auch angesichts der Stärke rechtsextremer Bewegungen bis in die Parlamente hinein, die ja durchaus ein ganz anderes Geschichtsbild haben, die eine andere Erinnerungskultur etablieren wollen. Bekommen Sie das auch schon zu spüren?
Also ich persönlich bin nicht zu sehr vom Aktivismus abhängig. Es ist nicht meine Einnahmequelle. Meine Einnahmequelle ist Zahnmedizin. Aber es geht um was anderes. Es geht darum, dass nicht nur marginalisierte Gruppen in diesem Land diesen Rechtsruck merken, sondern aber auch Frauen und auch Männer. Also wir alle in dieser Gesellschaft merken das, alle zusammen. Und dann haben wir halt einfach auch unterschiedliche Privilegien, unterschiedliche Möglichkeiten, vielleicht auch gehört zu werden, gesehen zu werden, etwas sichtbar zu machen. Das Privileg kann schon sein, dass sie ein weißer, heterosexueller Mann sind, der keine Behinderung hat und nicht trans ist. Und ihnen wird wahrscheinlich in der Gesellschaft, wenn sie dann noch ein politisches Amt haben, anders zugehört als vielleicht jemand anders, der eben diese Privilegien nicht mitbringt. Und das kann man halt einfach dann auch auf die Gruppen in unserem Land auch beziehen. Das heißt, die Errungenschaften, die insbesondere auch Beauftragte, wir haben ja Gott sei Dank eine Queerbeauftragte jetzt wiederbekommen. Ich dachte schon, dass das auch verloren geht. Es ist so wichtig, weil im Endeffekt Bildungsarbeit tradiert wird. Menschen werden aufgefangen, Queerfeindlichkeit und vor allen Dingen Antiziganismus wird mit Projekten, die gemeinnützig sind für die Länder, für die Bundesregierung. Es werden Workshops und es werden Menschen in Kunst und vor allen Dingen auch in Kultur gefördert, die das Miteinander und gerade im Kulturbereich, der jetzt gerade auch sehr, sehr gefährdet ist, ist es besonders wichtig, dass man die Heterogenität unserer Gesellschaft auch wieder repräsentiert. Und das sind die katastrophalen Folgen, die wir alle momentan zu spüren bekommen. Vielleicht einige noch nicht so akut, aber ganz viele schon mittendrin.
Weil Sie von Minderheiten gesprochen haben, ich glaube, die Minderheit der Sinti und Roma ist wahrscheinlich die, die mit den meisten Stereotypen und Vorurteilen zu kämpfen hat. Wie kann man die abbauen? Wie kann man da Fremdheit überwinden, wo sie zu beobachten ist?
Also ich kann die nicht abbauen. Auch die Gruppe, die quasi diese Vorurteile erleben und ertragen muss, das ist auch nicht ihre Aufgabe. Es ist die Aufgabe der Gesellschaft und es ist die Aufgabe der Menschen, sich Wissen zu holen, sich zu interessieren, vielleicht eine gewisse Form von Bedeutsamkeit in ihrem Leben zu erschaffen und zu verstehen, wo sie auch herkommen in ihrer eigenen Geschichte, was ihre Eltern und ihre Großeltern vielleicht auch getan haben oder auch nicht getan haben. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Kernpunkt, dass die Gesellschaft, das heißt also jeder Einzelne in unserem Land hier, wirklich sich so auftragen muss, nicht nur gegen Antiziganismus, vor allen Dingen auch gegen Antisemitismus und Queerfeindlichkeit, Islamofeindlichkeit, all diese ganzen Menschen, die hier quasi als Minderheit dargestellt werden, obwohl wir eigentlich gar keine Minderheit sind, sondern wir sind eigentlich jeder für sich eine kleine Mehrheit und der Wunsch ist eigentlich, die gemeinsame Mehrheit zu haben. Dafür muss aber jede, egal ob konservativ oder nicht konservativ, rechts oder rechts, die lasse ich aus. Ich meine die rechten Menschen und ich meine die linken Menschen und die Menschen, die in der Mitte sind, die vielleicht nicht alles miteinander teilen, weil sie andere Geschichten haben. Aber es muss diesen Konsens geben. Wir brauchen diesen Konsens. Wir brauchen den politischen Konsens von der Bundesregierung als Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder in dieser Bundesregierung. Die müssen auf ihre Sprache achten. Sie müssen darauf achten, dass sie in ihrer Sprache nicht Menschen diffamieren, schon wieder. Wir müssen aufhören, endlich Pauschalitäten zu glauben und wir müssen in der Lage sein, zu hinterfragen. Und wenn wir das tun, dann können wir Antisemitismus und Antiziganismus in einer gewissen Form zumindest so sichtbar machen, dass wir darüber reden können. Ob wir es ganz wegschaffen aus der Welt, das glaube ich nicht. Aber eine demokratische, plurale Gesellschaft trägt dazu bei, dass Frieden besteht in diesem Land. Und jeder Einzelne für sich, ob in der Schule, ob zu Hause oder am Kochherd oder auch in der Politik natürlich. Aber wir alle sind daran beteiligt. Wir können uns nicht ausruhen, denn wir haben wirklich gerade sehr, sehr große gesellschaftliche Probleme in diesem Land. Ich hoffe nicht, dass dieses Land sich spaltet. Ich hoffe nicht.
Sie sind ja auch Künstler. Ich meine, Sie haben erwähnt, Sie haben einen Brotjob, wenn man so will, aber Sie sind ja auch Künstler, ein queerer Roma-Künstler. Haben Sie das Gefühl, dass in der Kunstwelt, in der Kulturwelt eigentlich die Geschichten von Sinti und Roma zum Beispiel genug aufgegriffen werden? Ist das genug Thema? Braucht es da noch mehr, um diese Geschichten zu erzählen, damit sie, ich sag mal, aus dieser Nische kommen, wenn man so will?
Ja. Yeah. Ich möchte gerne erstmal mit dem Positiven anfangen. Es gibt tatsächlich Kulturinstituten wie zum Beispiel das Gorki-Theater unter Shermin Langhoff oder beispielsweise das Comedia-Theater unter Manuel Moser. Das sind Menschen, die verstanden haben, dass auch gerade die Geschichte von Sinti und Roma, Sinti zu und Rom ja auch in der Kunst und Kultur, wir vor allen Dingen auf der Bühne selbstermächtigt gezeigt werden müssen. Und damit sind wir sehr erfolgreich. Das funktioniert. Aber das Problem, was wir haben, ist, dass auch da die Strukturen, wir reden immer wieder von Strukturen, aber wir müssen uns auch mal ein bisschen erklären, dieses Wort Struktur würde ich gerne einmal ein bisschen auseinandernehmen, weil das klingt manchmal sehr starr und wir wissen nicht genau, was damit gemeint ist. Eine Struktur ist insbesondere die Person oder der Mensch, der quasi an einer Machtposition sitzt und hier ein Ja oder ein Nein gibt. Und wenn diese Person von deiner Lebensrealität keine Ahnung hat, du überhaupt nicht in deinem Gedankenkosmos existiert und wenn dann nur mit Vorurteilen oder vielleicht sogar mit Unmut oder Wut oder Aggression, Rassismus, was auch immer, dann werde ich niemals auf dieser Bühne jemals mein Programm spielen können. Weil diese Person wird mir immer ein Nein geben. Würde ich aber jetzt sitzen an dieser Stelle oder wäre ich Antiziganismusbeauftragter, dann würde ich als jemand, der eben diese genau diese ganzen Skills mitbringt, also diese Identität als mehrfach Diskriminierter, ja, würde ich vielleicht besser verstehen. Nicht alles wissen, auf gar keinen Fall. Aber ich würde es besser verstehen und mein Arm wäre länger in diese Richtung, aber auch in die andere. Und das ist ja genau die Kunst, die auch Damer Güler auch gut gemacht hat. Und deshalb ist es umso tragischer, dass diese Position ausläuft und jetzt vor allen Dingen auch nicht mehr gesetzt wird, weil man kann Antiziganismus nicht zum allgemeinen Antirassismus, Antidiskriminierungsfonds, den es dort gibt oder was auch immer ist, separat von den anderen Ismen, man kann den nicht gleichsetzen. Es ist eine sehr spezifische Form von Diskriminierung.
Und wenn man das aufgreift, ich meine das Familienministerium, hast ja schon gesagt, dass dieses Thema auf jeden Fall natürlich auch Thema bleibt. Braucht es unbedingt diesen Posten tatsächlich, diese Funktion eines Beauftragten der Bundesregierung oder sollte das nicht vielleicht in einem Ministerium einfach aktiv betrieben werden?
Ich glaube, es braucht, also wenn eine Bundesregierung mit dieser Geschichte sagt, ja, wir brauchen Antisemitismusbeauftragten, einen Bundesantidiskriminierungsbeauftragten und eine Queerbeauftragte, dann brauchen wir auch einen Antiziganismusbeauftragten. Das ist klar. Sonst würden wir ja wirklich ja, also ich meine, offensichtlicher ist es ja nicht. Es kann ja nicht sein, dass da irgendwie so ein Opferolympiade uns irgendwie suggeriert wird, weil das passiert nämlich. Das spaltet Menschen. Das ist die Gefahr, die da passiert. Und das können wir nicht zulassen. Das geht nicht. Wir haben alle simular die gleichen Tragödien erlebt, gerade diese drei Gruppen, die ich erwähne. Und es ist wichtig, dass die Bundesregierung als Zeichen, als ethische Haltung, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1, dies tut. Es ist entscheidend dafür auch für die Glaubwürdigkeit, dass sie auch by the way, auch Antisemitismus auch tatsächlich ernst nehmen. Nicht nur Antiziganismus. Und deshalb ist es entscheidend, dass diese Bundesregierung, und ich glaube, dass das, auch wenn ich nicht jeder Fan von dieser Koalition bin, aber ich glaube, ich will glauben, dass es funktioniert. Und genau das ist das Problem, was wir haben. Wir sind, glaube ich, zu sehr in unseren Bubbles gefangen und müssen unbequem werden, auch mal rausgehen. Und das tue ich zum Beispiel. Ich kenne die Menschen in diesem Land. Ich bin hier in diesem Land groß geworden und ich habe nicht nur in meiner queeren Roma sind die aktivistischen Bubble, die ich natürlich brauche auch, ja, aber ich gehe auch raus. Ich gehe auch raus und das ist genau das, was ich mir wünsche und deshalb ist es wichtig, dass die Bundesregierung diese Stelle auf jeden Fall nach wie vor fordert. Ich bitte sie drum. Ich bitte die Bundesregierung wirklich, es ist mir ein Anliegen, bitte, bitte, bitte tun Sie das nicht.
Gianni Jovanovic, queerer Roma-Aktivist, Künstler, über die mögliche Abschaffung des Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
So, und jetzt schauen wir in die Zukunft des Theaters. Eine der ältesten Kunstformen der Menschheit überhaupt. Wir gehen zu Jugendlichen, die Theater so sehr lieben, dass sie es selber spielen. Und wenn sie es besonders beeindruckend machen, dann werden sie seit Jahrzehnten beim renommierten Theatertreffen der Jugend eingeladen in Berlin. Das läuft gerade wieder und Gerd Brendel hat sich für uns umgehört.
In der letzten Woche gab es zwei Veranstaltungen von Interesse für alle, die berufsmäßig mit jungen Menschen zu tun haben und vielleicht sogar für ein paar der jungen Menschen selbst. Die eine war die Aktionswoche Gemeinsam aus der Einsamkeit, ausgerufen vom Bundesministerium für Bildung. Denn
niemand, wirklich niemand will alleine sein.
Besonders Teenager wollen das nicht. Und die zweite Veranstaltung ist das Theatertreffen der Jugend in Berlin, gefördert vom selben Ministerium. Einsamkeit, Vereinzelung, das Gefühl, allein den Forderungen von Schule, dem Druck in der Gruppe und der Informationsflut in den sozialen Medien ausgesetzt zu sein, all das ist auch Thema an diesen Abenden beim Jugendtheatertreffen auf der Bühne im Berliner Festspielhaus.
Denn niemand, wirklich niemand will alleine sein. Alleine ist auch keine Option. Keine Option.
Skandieren die Darstellerinnen vom Jugendtheaterclub Spandau. In ihrem Stück Project 4 geht es um die Angst, nicht schlau genug zu sein, nicht schön genug, nicht normal genug, nicht zu funktionieren in einer Gesellschaft, die allein auf Leistung basiert.
Ich glaube, jede Jugendgeneration hat auf ihre eigene Art und Weise Angst,
sagt Marianne Nguyen, Theaterpädagogin und Mitglied der Jugendtheatertreffen-Jury.
Aber uns ist schon aufgefallen in den Sichtungen dieses Jahr und in den Bewerbungen von diesem Jahr, dass das Thema Angst auf eine Art immer wieder vorkommt, wo es auch um eine Lähmung geht und um ein, wie gehe ich damit um. Und die Wirkung von Social Media bringt auch noch die Jugendlichen dazu, dass sie ständig damit konfrontiert sind, mit all diesen Ängsten und dieser Komplexität und diese Ängste auch anscheinend noch vergrößert.
Das vergangene Jahr war das wärmste seit Beginn der Aufzeichnung.
In der Performance Schlagzeilen vom Bürgertheater der Amateurtheatergruppe des Schauspiels Dresden regnen die Horrormeldungen als akustische Dauerschleife und wortwörtlich als Zeitungsschnipsel auf die drei jugendlichen Performerinnen.
Gleich pflanzt Bäume, es kann Fleisch und hier auf Demos, aber wann ändert sich was?
Noch ein Yoga-Selfie aufnehmen, noch eine Petition unterschreiben oder zu Räubern werden. So wie die Theatergruppe am Goethe-Gymnasium Schwerin. In Schillers Sturm- und Drang-Drama entdecken die Jugendlichen aus Schwerin die eigenen Wutfantasien.
Mir ekelt vor diesen Tintenklecksen im Säkelum.
Prometheus gegen Papa Zeus. Ja, das mit der freien Meinungsäußerung auch mal zu Hause ernst meinen.
Manchmal habe ich das Bedürfnis, einfach einen Stein durch das Fenster von Leuten zu schmeißen, die ich einfach scheiße finde.
Das Tolle ja am Theater ist und gerade am Theater mit jungen Menschen ist, dass sie da lernen, auf der Bühne ihre eigene Stimme zu finden und Dinge miteinander zu verhandeln, jenseits von, ich lerne Fakten auswendig und gebe sie wieder, weil das von mir erwartet wird.
Das Schultheaterensemble aus Schwerin verweigert am Ende der Räuberbande, mit der sich Franz Mohr bei Schiller an der Gesellschaft rächt, die Gefolgschaft. Mit deren Macho-Gehabe und Brutalität wollen die Schüler und Schülerinnen nichts zu tun haben. In Project 4 aus Spandau finden die jugendlichen Darstellerinnen zum gemeinsamen Punk-Song gegen die Angst und gegen die Einsamkeit. Eine nach der anderen nimmt das Mikrofon und rappt in Deutsch, Ukrainisch in ihrer jeweils eigenen Muttersprache. Jede für sich und trotzdem zusammen auf einer Bühne vor Publikum. Am lautesten klatscht ein Ehepaar neben mir. Das ist meine Tochter, sagt der Vater voller Stolz, als eine Darstellerin auf Türkisch rappt. So hat er seine Tochter bestimmt noch nie erlebt. Beim Theatertreffen der Jugend geht es nicht darum, zukünftige Bühnenstars zu erleben. Aber hier lässt sich begreifen, was Theater kann. Für Menschen an der Schwelle zum Erwachsenenwerden und für Erwachsene. Wie sagt es die Theaterpädagogin Marianne Nguyen?
Im Theater lernen sie ja, eigene Gedanken und Meinungen zu bilden und damit Räume zu füllen. Und das ist so besonders. Und deswegen sollte das in allen Bildungsschichten, sozialen Schichten überall stattfinden.
Das Theatertreffen der Jugend in Berlin noch bis Ende der Woche. Für uns schon beobachtet von Gerd Brendel.
Kürzungen im Kulturbereich bieten auch eine Chance. Das sagte die neue Berliner Kultursenatorin Wedel Wilson bei ihrem ersten Auftritt im zuständigen Senatsausschuss. Die zwingend notwendige Haushaltskonsolidierung biete konkret die Chance zu einer langfristigen Konsolidierung und damit auch zu mehr Verlässlichkeit und Verbindlichkeit in der Kulturpolitik, so Wedel Wilson. Es gelte, die Arbeitsplätze von tausenden Künstlerinnen und Künstlern zu erhalten. Kürzungen im Kulturbereich sind in etlichen Regionen Thema. Kürzlich wurde etwa bekannt, dass das Kulturministerium in Nordrhein-Westfalen deutliche Einschnitte bei der Förderung für freie Theatergruppen plant. Zahlreiche betroffene Ensemble sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Der Justus-Bier-Preis gilt der Arbeit von Kuratorinnen und Kuratoren, die ein besonderes Verständnis für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts bewiesen haben. In diesem Jahr werden die Kunsthistorikerinnen Anke Blüm und Elisabeth Otto sowie der Erfurter Kommunikationswissenschaftler Patrick Rössler geehrt, und zwar für ihre Arbeit am Ausstellungsprojekt Bauhaus und Nationalsozialismus. Zur Rolle von Kuratoren im heutigen Kunstbetrieb sagte der frühere Leiter der Kunsthalle Zürich, Daniel Baumann, hier im Deutschlandfunk Kultur: Viele seiner Kolleginnen und Kollegen hätten mit zu hohen Erwartungen zu kämpfen. Gleichzeitig sei die Gefahr groß, dass Kuratoren kritisiert würden, die etwas riskierten.
Die guten Leute gehen aus unserem Feld raus. Es ist ihnen zu blöd geworden. Kürzlich habe ich an der Universität zugehört. Das Niveau der Reflexion ist schon unglaublich komplex und interessant. Wenn jemand in der Kunst so sprechen würde, würde es sofort rausgeschmissen werden aus dem System. Man hat leider ein bisschen, ist man intellektuell unterfordert mittlerweile, weil die Leute wagen es nicht mehr, komplex zu sein.
Der Kurator und Autor Daniel Baumann. Im Sudan tobt seit 2 Jahren ein verheerender Bürgerkrieg, in dem auch Kulturgüter vernichtet oder gestohlen werden. Die Vereinten Nationen warnen vor der Plünderung von Kulturgütern im großen Stil. Das berichtet der schwedische Rundfunk SR. So sind nach Angaben der UNESCO im Sudan rund 5000 Gegenstände aus den wichtigsten Museen des Landes gestohlen worden. Betroffen sind 18 Häuser, darunter auch das Nationalmuseum in der Hauptstadt Khartoum. Hier war bis zum Ausbruch der Kämpfe die weltweit größte Sammlung zur Geschichte des Sudans zu finden.
Die Kulturnachrichten mit Katharina Keller. Und jetzt entdecken wir einen französischen Künstler neu, der eigentlich schon mal eine Phase hatte, wo er erfolgreich war, aber dann in Vergessenheit geriet. Und das ist einfach ungerecht. Auguste Urbain ist jetzt zu sehen im Lehnbachhaus in München. Ein früher Meister der Abstraktion, unbekannt heutzutage, aber jemand, der unbedingt wiederentdeckt werden muss. Julie Metzdorf hat das für uns auch in München getan. Sie haben sich diese Ausstellung angeschaut. Was für einen Eindruck haben Sie von den Bildern?
Also ich fand es wahnsinnig erfrischend und sehr bunt. Gleich im ersten Raum, da sieht man, wie er am Anfang seiner Karriere versucht hat, verschiedene Stile nicht nachzuahmen, aber das lag eben in der Luft. Und er hat dann auch so gemalt, eine spätimpressionistische Nachtszene ist dabei, ein Porträt Erich Mühsams, das erinnert sehr an die Malweise von Gabriele Münter. Und vor allem kubistisch hat er gemalt, aber eben nicht in diesem Kubismus, den man kennt von Picasso und Braque mit diesen blaugrauen Erdfarben, sondern typisch Urbain, sehr farbenfroh. Da ist eine Landschaftsszene, da gibt es ein Familienporträt und immer in diesen kristallinen Formen, die so aussehen wie zerschnitten und verschoben neu zusammengesetzt.
Das sind die ersten Eindrücke von dem, was Sie gesehen haben. Interessant wäre natürlich auch einiges über ihn selbst zu erfahren, was für ein Künstlerdasein er eigentlich geführt hat zu jener Zeit.
Also er kam aus sehr einfachen Verhältnissen, hat aus einer Handwerkerfamilie, hat aber Kunst studiert in Lille, ist dann nach Paris gegangen 1901 und hat dort aber auch sehr ärmlich gelebt, aber sehr bunt. Susanne Böller, die Kuratorin der Ausstellung, hat mir von den Beschreibungen eines Amerikaners erzählt, der die Dachkammer Urbains auf dem Montmartre, also im Künstlerviertel von Paris, besucht hat. Wir hören mal rein, was dieser Besucher hinterher erzählt hat.
Es ist eigentlich alles total ärmlich und es ist noch durch so einen roséfarbenen Stoff ist dann noch ein Bett abgetrennt, aber es ist alles ganz, ganz ordentlich und er hat viele bunte Dinge, also Blumen, aber auch Vasen und so, die sind da so aufgereiht und die malt er eben immer wieder und es ist so eng, dass er offensichtlich auch an der Wand immer mal den Pinsel abstreichen und so. Und der Besucher, der hat dann gleich so, beschreibt es so, dass er so ein Froschgrün für immer mitgenommen hat.
Also er war, wie gesagt, im Leben und auch in der Kunst ein sehr farbenliebender Mensch. Die schwierige Finanzlage, die da jetzt auch herausspricht, die war aber zum Teil auch prägend für seine Bilder. Also er war eigentlich komplett auf der Schiene der Abstraktion unterwegs und ist dann nochmal plötzlich wieder zurück ins Figürliche gegangen, weil sein Galerist Léonce Rosenberg meinte, das ließe sich besser verkaufen. Und da gibt es dann zum Beispiel ein Bild, die Kirschpflückerin von 1924. Da sieht man eine Frau in einem rosa Kleid mit seltsamerweise sehr unpraktisch Absatzschuhen, wie sie Kirschen pflückt. Und man sieht diesem Bild wirklich an, dass ihn die Frau überhaupt nicht interessiert hat. Das Gesicht ist auch mit dem Arm so verdeckt. Und was er wirklich herausarbeitet, sind dann die runden, roten Kirschen gleich neben den länglichen grünen Kirschbaumblättern oder die Leiter, die da steht. Also er zieht das wie so ein Muster quer durchs Bild. man merkt, sein Herz schlägt für die Abstraktion und die Muster.
Und das schon relativ früh. Und da wundert man sich umso mehr, tatsächlich, dass er so unbekannt geblieben ist. Ich gehe nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurück, wo ja viele vielleicht sich fragen, Auguste Rebin, wie kann das sein, dass er so unbekannt geblieben ist? Ich meine, was waren das? 60 Schaffensjahre alles zusammen? Wie ist das zu erklären, dass wir ihn jetzt erst entdecken?
Ja, so ganz kann man es nicht erklären. Es ist bei jedem Künstler, dem das passiert, immer ein komplexer Hintergrund. Grundsätzlich gibt es ja das Problem, dass alle immer auf dieselben schon bekannten Namen aufspringen, weil das natürlich auch mehr Besucher zieht, wenn man eine Ausstellung zu, sage ich jetzt mal, Warhol zum Beispiel macht. Und es gab auch Ausstellungen zu Rebin. Es ist nicht so, dass er völlig unbekannt ist. In Frankreich gilt er ja als Pionier der Abstraktion und der Moderne. Aber hier in Deutschland ist er eben noch nicht so bekannt. Ich verstehe es nicht. Die Bilder sind wirklich wie ein Spaziergang auf dem Weg hin zur kompletten Abstraktion. Also man sieht auch, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, was wir heute sehen. Kompakte Formen in Farbe auf einem Bild, das war ja ein weiter Weg, dass sich jemand getraut hat, sowas zu malen. Und das kann man an seinem Lebensweg und seinem Schaffen ablesen. Und es gibt noch einen wichtigen Aspekt, was ja eigentlich oder warum ihm die Abstraktion so wichtig war. Wir hören noch mal Susanne Böller.
Und 1920 wird er, wie viele Künstler in Frankreich und Intellektuelle, wird er Mitglied bei der Kommunistischen Partei. Und deswegen ist dieser Gedanke auch immer, dass es sozusagen irgendwann auch eine Kunst für alle geben muss. Das heißt, eine Kunst, die alle verstehen können. Das ist für ihn wirklich ganz, ganz oben. Und so kommt er auch dann zur abstrakten Kunst. Weil die abstrakte Kunst ist ja so, also in der Vorstellung auf jeden Fall, jedes abstrakten Künstlers oder Künstlerin ist es die Kunst, wo man keine Voraussetzungen, bildungsbürgerliche Voraussetzungen fürs Verständnis braucht.
Also abstrakte Kunst als universelle Kunst, auch als universelle Sprache, die unabhängig von der Sprache eines Landes oder von der Herkunftskultur verstanden wird. Dieser Gedanke vereint Rebin eigentlich mit allen Vorreitern der Moderne und der Abstraktion, auch in Deutschland zum Beispiel mit der Gruppe des Blauen Reiters.
Interessante Beobachtung, dass vielleicht durch die Loslösung vom Akademischen, von den bürgerlichen Codes, von den Mythen, die man vielleicht dekodieren muss als Zuschauer, als Besucher einer Ausstellung, hin zu etwas, was vielleicht ein bisschen offener ist oder ein bisschen zugänglicher. Haben Sie es auch so empfunden, dieser Rebin, dass er heute noch funktioniert, auch in einem Kontext wie dem Lehnbachhaus, was ja eben auch die Tradition pflegt mit dem Blauen Reiter, Sie haben es erwähnt, Kandinsky, Franz Marc, Gabriele Münter?
Ja genau, also er passt wunderbar in dieses Haus, auch wenn kein einziges der jetzt 50 ausgestellten Gemälde aus dem Haus heraus selbst kommt. Ich vergleiche es immer gern, wenn ich jetzt in die alte Pinakothek hier in München gehe und da gucke ich mir Rubens Raub der Sabinerin an, dann muss ich einen Wahnsinnshintergrund haben, um dieses Bild überhaupt verstehen zu können. Oder warum Rubens das dann auch nochmal malt. Und bei diesen abstrakten Formen, ich kann das anschauen und grundsätzlich erstmal genießen und es bringt etwas in mir zum Klingen. Gerade die Bilder von Auguste Rebin bringen etwas zum Klingen, weil das ist jetzt nicht eine Farbigkeit wie beim Bauhaus, blau, rot, gelb, sondern es sind ganz viele verschiedene Nuancen, sehr harmonisch. Es geht wirklich um die Kontraste und auch um die Gefühle, die das hervorruft.
Also unbedingt lohnenswert, oder? Auch eine Reise nach München, wenn man nicht gerade in der Stadt selber lebt und dort das Lehnbachhaus in der Nähe hat?
Ja, also man sollte ihn kennen. Ich komme nochmal zum Anfang zurück. Ich hatte ihn nicht gekannt und mir ist es wirklich peinlich. Aber ich bin sehr froh, dass ich ihn jetzt entdecken durfte, dank dieser Ausstellung.
Und wir alle kennen ihn jetzt auch inzwischen durch unser Gespräch hier. Julie Metzdorf war für uns in dieser Ausstellung im Lehnbachhaus in München bei Auguste Rebin, diesem französischen Maler, ein früher abstrakter Maler, aber auf ganz eigene Weise, auf ganz faszinierende Weise. Jetzt also eine Neuentdeckung, vielleicht Wiederentdeckung in München, und das zu sehen bis zum Oktober. Vielen Dank.
Gern.
So, von München jetzt nach Berlin, zu dem großen Zentrum für Filmgeschichte, diesem Archiv der Deutschen Kinemathek. Viele Werke sind dort verzeichnet, zehntausende Filme. Ja, wenn man so will, wirklich das schlagende Herz der deutschen Filmgeschichte. Eine neue Direktorin ist jetzt dort eingezogen, Helene Geritzen, die aber einige Aufgaben vor sich hat, unter anderem auch ein Provisorium zu bespielen. Jetzt ist erst sie mal in unserem Studio. Schönen guten Abend.
Hallo.
Was war das für ein erster Tag für Sie?
Ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Also wir haben angefangen mit einer, wir nennen das eine Mitgliedervollversammlung, wo viele Mitwirkende schon da waren. Es gab einen Blumenstrauß, ich habe eine Präsentation gehalten. Ich habe mich sozusagen nochmal bei der Belegschaft beworben heute, auch mit Inhalten. Das wurde sehr wohlwollend wahrgenommen und ja, dann ging es auch schon los mit Meetings, Terminen. Es ist ja viel zu tun in der Kinemathek.
Ich hatte auch gedacht, Sie sagen, es ist ein Instagram-Reel entstanden, was man sich anschauen kann.
Das ist noch in der Mache.
Ist noch in der Mache. Aber bei Instagram sind Sie auch dabei. Also Sie versuchen auch Wege zu finden, um an eine jüngere Generation herantreten zu können mit der deutschen Kinemathek. Weil allein schon der Begriff deutsche Kinemathek klingt erstmal natürlich sehr altehrwürdig.
Jein, ich denke, Filmerbe ist auch die Zukunft der Filmbranche, würde ich so sagen. Es gibt da wahnsinnig viel, woraus man auch heute noch Inspiration schöpfen kann. Kern der Kinemathek, das sind natürlich die Sammlungen und auch die MitarbeiterInnen, die wahnsinnige Hintergrundkenntnisse mitbringen. Die Sammlungen, die wir haben, das ist natürlich zum einen das Filmarchiv, womit wir auch so viel, wie es nur geht, nach außen treten wollen. Es gibt zum Beispiel Filmreihen wie Kinekiez gerade in Berlin, wo wir auch in verschiedene Kinos Programme vorstellen. Und wir haben auch einen Verleih, der sehr gut läuft. Wir haben zum Beispiel auch die alten DEFA-Bestände aus der DDR.
Also ein digitaler Verleih. Man kann auf Ihre Seite gehen und dort sich entsprechend etwas
leihen. Man kann sich da so einfach funktioniert es nicht.
Nicht das Netflix-Prinzip oder das Mediathek-Prinzip.
Naja, was wir zum einen haben, ist natürlich das Filmarchiv, wo analoge Kopien aufbewahrt werden, also 35 mm hauptsächlich. Vieles davon wird auch digitalisiert, weil es stimmt schon, es gibt nur noch wenige Kinos, die auch analog abspielen können. Ein Teil davon, ein Ausschnitt, da gibt es ein kuratiertes Programm auf der Webseite, das Streaming-Angebot Selects heißt das. Da gibt es gerade ein thematisches Programm, After the War heißt es. Also da sehen Sie Filme, die nach dem Krieg entstanden sind, sowohl in Ost wie auch in West. Das ist das Filmarchiv, was wir haben und wie wir nach außen treten. Dann gibt es natürlich auch noch die Grafiksammlung mit alten Filmplakaten. Es gibt ein Fotoarchiv, es gibt das Personenarchiv, wo Sie einen Antrag stellen können. Ab September wieder wird es geöffnet. Wir hatten ja gerade einen großen Umzug. Und da können Sie nachforschen, auch in privaten Korrespondenzen von Persönlichkeiten aus der deutschen Filmgeschichte. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was da alles aufbewahrt wird.
Wie weit ist die Archivierung eigentlich fortgeschritten? Sie haben das Stichwort Digitalisierung erwähnt. Das ist ja noch nicht alles digitalisiert worden. Und das kostet ja auch Zeit und Geld. Was steht da noch an?
Also einerseits gibt es ja das Filmerbe, was analog aufbewahrt wird.
Es gibt das ist ja physische Filmerbe, genau. Wo die, ich nenne es mal Masterbänder sozusagen.
Die alten Filmrollen,
ja, genau. Die Originalfilmrollen noch liegen.
Mhm. Ja. Die zu konservieren, zu restaurieren und zu digitalisieren, damit wir sie zugänglich machen. Dafür gibt es in Deutschland spezielle Förderprogramme, nur wurde das leider massiv gekürzt. Obwohl eigentlich für 10 Jahre dazu gesagt war, dass 10 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung stehen. Bundesmittel und auch die Länder tragen das mit. Und da hat leider auf Bundesebene wurde da gekürzt und dann haben auch manche Länder gesagt, na, dann machen wir auch nicht mehr mit. Dann gibt es so einen Schneeballeffekt. Und das hat ja zur Folge, dass das Filmerbe dadurch weniger zugänglich wird. Diese Neurestaurierung und Digitalisierung, die haben ja auch internationale Strahlkraft. Die werden dann auch in Cannes gezeigt, zum Beispiel Konrad Wolfs Sterne lief gerade in Cannes. Wenn wir nicht mehr digitalisieren, gibt es solche Filme auch nicht mehr auf internationalen Festivals und möglicherweise auch nicht mehr fürs Kino. Dann gibt es die tatsächlich nur noch für eine ganz kleine Auswahl an Kinos, die analog vorführen. Und das wird dann eine sehr elitäre Geschichte, was eigentlich nicht unserer Satzung und unserem Auftrag entspricht. Also für mich und auch für die andere Filmerbeeinrichtung in Deutschland ist das ein sehr großes Anliegen, dass wir da wieder hinkommen.
Es ist natürlich immer die Frage, wie kann so eine Kinemathek strahlen, auch in die Öffentlichkeit strahlen. Das ist ein bisschen das Thema unseres Gesprächs auch. Und Sie haben es schon gesagt, es ist ein Provisorium. Sie waren lange am Potsdamer Platz. Jetzt werden Sie im Herbst dieses Jahres dann im sogenannten E-Werk eröffnen mit einem Provisorium. Ja, wie der Name schon sagt, ein altes Elektrizitätswerk. Was genau kann man da eigentlich zeigen? Das ist ja noch, wie gesagt, ein Provisorium. Erst später wird es zu einem, hoffentlich irgendwann in absehbarer Zeit, zu einer Lösung kommen mit einem eigenen Gebäude, mit einer permanenten Lösung. Was können Sie in so einem Provisorium zeigen überhaupt?
Also was wir schmerzlich vermissen, ist tatsächlich ein Raum für die ständige Ausstellung, ne, wo wir unsere Sammlung angemessen präsentieren können. Aber was wir machen können, das sind natürlich Veranstaltungen. Dieser Raum kann auch endlich als ein Kino genutzt werden und wir bauen da tatsächlich ein kleines Kino rein, weil das war natürlich ein großes Handicap am Potsdamer Platz, dass die Kinemathek kein eigenes Kino hatte.
Da war das Arsenal-Kino, aber das konnten Sie nur...
Genau.
Teilweise nutzen.
Das konnten wir nur teilweise nutzen, weil das gehörte ja nicht uns. Und das schränkt einem dann auch enorm ein. Ich finde es persönlich immer sehr schade, dass wir wenig Berührungspunkte mit der aktiven Filmbranche haben. Aber das liegt natürlich daran, dass wir keine aktuellen Filme zeigen konnten in dem Kontext. Also da sehe ich sehr viel Potenzial, dass wir mehr aktuelles Filmschaffen ins Haus holen und auch mehr in die Filmbranche rausgehen. Und natürlich können wir temporäre Ausstellungen dort veranstalten. Wir haben eine sehr spannende große Halle. Da muss ich auch tatsächlich meinen Vorstandskollegen Florian Bolenius jetzt nochmal erwähnen, weil der hat tatsächlich diesen kompletten Umzug und auch den Umbau betreut. Also wir arbeiten da mit Architekten zusammen natürlich. Und diese Gestaltung, wir versuchen auch wirklich, das es allen Abteilungen gerecht zu machen, die früher ja viel mehr Spielraum hatten natürlich. Also die Ausstellungsabteilung, die verschiedene Sammlungen, Filmerbe, alle wollen in der Halle etwas machen und diesen fantastischen industriellen Raum bespielen. Es geht aber nicht gleichzeitig. Deshalb müssen wir da auch erstmal einen neuen Rhythmus finden und eine neue Form von Zusammenarbeit. Mhm. Aber es wird flexibel gestaltbar sein. Also im Herbst gibt es auch unser Filmerbe-Festival Film Restored mit dem Thema Action. Ja, eine erste Eröffnung der Halle, wo dann auch das Publikum schon mal E-Werk-Luft schnuppern kann, gibt's dann auch im Herbst.
Die Frage ist tatsächlich, wie lange bleibt dieses E-Werk der Ort für die Kinemathek? Es gibt ja Planungen, wie gesagt, für ein eigenes Gebäude, gleich neben dem Martin-Gropius-Bau auf einem Parkplatz, der jetzt eben noch ein Parkplatz ist. Wie weit ist das gediehen, dass da wirklich was Endgültiges entsteht?
Ja, das ist auch eine große Herausforderung natürlich. Das erfordert ein bisschen mentale Akrobatik, dass man gerade erst angekommen ist im E-Werk, aber jetzt schon über das neue Kapitel nachdenken muss. Aber das ist tatsächlich eine große Notwendigkeit, weil wir haben jetzt zum Beispiel im E-Werk auch eine Bibliothek, die enorm reduziert ist auf der Fläche, die jetzt zur Verfügung steht. Sie hat wieder geöffnet übrigens ab Anfang Mai. Auch die Sichtungsplätze des Filmarchivs haben wieder geöffnet. Trotzdem, auf Dauer ist das zu klein und da findet also unsere Vermittlungsarbeit keinen Platz. Von daher entwickeln wir die Pläne für ein sogenanntes Filmhaus immer weiter. Die alte Idee war, dass wir mit der Berlinale zusammen, mit Vision Kino und auch mit der DFFB ein gemeinsames Haus finden. Die DFFB konnte so lange nicht warten und hat jetzt...
Die Filmakademie in Berlin.
Die Filmakademie, genau. Die hat jetzt ein eigenes neues Haus gefunden, wobei die jetzt auch in einem Provisorium sind. Also eigentlich muss man sagen, das ist ein Skandal hier in Berlin, dass dieser Filmstandort Potsdamer Platz dermaßen gescheitert ist und dass alle jetzt obdachlos sind und ein eigenes Haus finden müssen. Also der Arsenal im Wedding, im Silent Green. Das E-Werk ist wirklich schön, ist eine tolle Location, aber wie gesagt, es finden nicht alle Funktionen einen Platz.
Wer ist politisch verantwortlich dafür, dass es noch nicht so richtig gut gelingt?
Da gibt es viele Beteiligten.
Ich drücke es mal anders aus. An wen appellieren Sie? Nennen Sie Namen, nennen Sie Funktionen.
Wir haben große Hoffnung jetzt auf die neue Besetzung im BKM tatsächlich. Aber auch mit dem Land Berlin muss man sprechen, damit das Filmhaus der Zukunft auch entstehen kann.
Schauen wir mal. Helene Geritzen, die neue Direktorin, die neue künstlerische Direktorin der Deutschen Kinemathek, diesem großen Zentrum für Film- und Fernsehgeschichte, was lange am Potsdamer Platz war in Berlin, jetzt im Herbst dann im E-Werk, auch in Berlin-Mitte, im Provisorium eröffnen wird und vielleicht irgendwann in einem Filmhaus neben dem Gropius-Bau dann wieder neu entstehen kann. Danke für das Gespräch, danke für das Kommen hier ins Studio und viel Erfolg.
Sehr gerne, Dankeschön.
Und jetzt schauen wir in die Feuilletons vom 3. Juni. Das tut Ulrike Temm.
Wenn Amerika versagt, muss Europa ran, findet Alexis Cruz in der Süddeutschen Zeitung. Denn die USA debattieren gerade über ein Gesetz, das KI jeder staatlichen Kontrolle entziehen könnte. Das müsste ein Wendepunkt für die europäische Politik sein, meint die Autorin. Spannend, Alexis Cruz ist eine Digitalstrategin, die zuvor bei Mark Zuckerbergs Meta-Konzern gearbeitet hat Und der hat ja etwa bei Facebook die Kontrolle fast aufgegeben. Man kann vor sich hin shitstormen und Fake News verbreiten, wie man will. Die Süddeutsche weist ausdrücklich darauf hin, dass Alexis Cruz ihre eigene Meinung und nicht die einer Firma wiedergibt. Wäre sie noch bei Meta, flöge sie mit diesem Text wohl hochkant raus. Und was meint sie nun? Dass Europa dringend in die Puschen kommen und in der Entwicklung seine Chance suchen solle. Denn strenge KI-Standards werden zu mehr ethischen Investitionen führen, so Alexis Cruz, und sie führt aus, eine proaktive Führungsrolle wird die digitale Souveränität Europas stärken und dem unkontrollierten technologischen Wachstum in Amerika und China entgegenwirken. In dem Maße, in dem sich die Vereinigten Arabischen Emirate als strategische Partner Amerikas bei der Entwicklung einer umfangreichen KI-Infrastruktur herauskristallisieren, wird die Rolle Europas als Maßstab für eine verantwortungsvolle Führungsrolle in der Technologiepolitik und Wirtschaft wichtiger. Wenn die USA bei der Entwicklung sicherer Technologien nicht zuverlässig vorangehen, muss es jemand anderes tun. Und Europa ist in der idealen Position, diesen Schritt zu tun. Na dann mal los. Den so kritischen wie erhellenden Artikel finden Sie in der Süddeutschen Zeitung. Gleich daneben ein Leuchtturm. Soll Europa einer werden? Soweit sind wir noch nicht. Der Leuchtturm heißt Roter Sand und er steht seit 140 Jahren zwischen Bremerhaven und Helgoland in der Nordsee. Jetzt soll er umziehen. Aufs Festland. Da ist es sicherer für altgediente Leuchttürme. Der Rentnerturm, so Gerhard Matzig, gehört dem Bund. Wo soll er hin? Nach Federvardasil auf der Halbinsel Butjadingen. Federvardasil mit seinen 200 Einwohnern scheint der Favorit für den Münchner Kollegen zu sein. Aber andere haben sich auch noch beworben. Hooksiel zum Beispiel. Auch da könnte der Leuchtturm für einen touristischen Boom sorgen und auf seine alten Tage noch mal zeigen, was ihm eigen ist. Sein Wesen der Sichtbarkeit, die Strahlkraft, das Guckmalmoment, das Besondere, das Charakteristische, das Zeichenhafte. Leuchtturm eben. Entschieden wird im Sommer, wir bleiben dran, Federvardasil hoffentlich auch. Tourismus? Die Frankfurter Allgemeine setzt zur Rundumkritik von Airbnb an. Kann man auch guten Gewissens über die Plattform buchen, fragt sie eher rhetorisch und führt aus, dass die schöne Grundidee, sei zu Gast bei mir und penn auf der Matratze, längst einem veritablen Raubtierkapitalismus gewichen sei. Keine Wohnungen für die Leute vor Ort, aber jede Menge schicke Unterkünfte für Feriengäste und in Straßenzügen, in denen sich ein Gebäude mit Ferienwohnungen ans nächste reiht, wird zwar nachts gefeiert, tagsüber aber bleiben die Schulen und Kindergärten ebenso leer wie die Vereinsheime. Wir sind ziemlich sicher, in Federvardasil ist das noch kein Problem. Und lernen in der FAZ noch schnell, geistiger Diebstahl ist eine Form des Kompliments. Im 18. Jahrhundert und für Komponisten gilt das. Kein Urheberrecht, keine GEMA weit und breit. Wer Kollegen schätzt, stibitzt. So Georg Friedrich Händel, vieles in seiner Oper Agrippina klingt auffällig nach Reinhard Kaisers Octavian. Beides gut geworden übrigens. Bei den diesjährigen Händel-Festspielen können Sie den Hörtest machen und sich auf Spurensuche begeben, wer wann wen wo wie genial beklaut hat. Beide Opern sind im Programm und unser Haus überträgt.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom 3. Juni. Das war Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.
Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten.